heißt, das Modell lernt selber die verschiedenen Begriffe, aber ein Mensch muss entscheiden, ob die Antworten, die das Modell aus dem Lernen auf einen bestimmten Prompt liefert, ob die korrekt sind.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst. Ich habe heute die große Freude und Ehre, einen promovierten Physiker, der mit der Leidenschaft für Technik, Informatik und Mathematik ein Buch geschrieben hat unter dem Titel ChatGPT und Co. aus dem Rheinwerk Verlag. Ich begrüße heute Dr. Rainer Hattenhauer. Rainer, wir haben uns vorher verständigt, weil wir uns kennengelernt haben, dass wir uns duzen dürfen. Erstmal großes Hallo an dich. Hallo Rainer.
Hallo Michael.
Ja, Anlass war, dass ich vor circa 3 Wochen mich auf die Suche gemacht habe nach einem Ratgeber, nach einem praxisnahen Buch über ChatGPT, das aus meiner Sicht als Künstler, weil ich da noch mehr rangeführt werden wollte, war auf dem großen Pool des Buchmarktes auf dein Buch gestoßen, ChatGPT und Co. und war ganz fasziniert schon beim ersten Durchblättern, weil es sehr praxisnah war. Nach, ich glaube, 5 Seiten, 6 Seiten habe ich sofort geguckt, wer ist der Autor. Wir haben uns kurz geschlossen und haben uns dann kennengelernt. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Also der Break-Even-Point war ein kleiner Artikel in unserer lokalen Presse in der Thüringer Allgemeinen. Da stand so im November 2022 ein ganz kurzer Textabschnitt. Da hätte es irgendwie eine neue KI gegeben, die für jedermann zugänglich ist. Nennt sich ChatGPT. Ich hatte also bis dato nicht davon gehört. Hab mich sogleich an den Computer gesetzt, ein paar Floskeln dort eingetippt und bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Und das will einiges heißen. Also ich bin schon ziemlich lange in dem Geschäft. Ich habe alles Mögliche miterlebt. Ich habe die Entstehung des Internet durch Tim Berners-Lee miterlebt, die ersten PCs sowieso. Aber das hat mich wirklich umgehauen. Also ich hatte quasi den Eindruck, da zum ersten Mal wirklich so eine Art, ja, wirklich Intelligenz, künstliche Intelligenz vor mir zu haben. Das hat mich sehr, sehr umgehauen, muss ich sagen.
Ja. Lass uns doch mal gleich bei diesem Stichwort künstliche Intelligenz einsteigen und unsere Hörer mal ein bisschen näher heranführen. Wir reden ja vielfach von künstlicher Intelligenz, in diesem Atemzug auch gleich von ChatGPT, weil das das bekannteste ist. Aber es gibt viele, viele andere Anwendungen. Erklär uns doch mal, es gibt ja verschiedene Experten, die auch sagen, das ist noch keine künstliche Intelligenz. Das wird noch Jahrzehnte dauern, bis wir dahin kommen, dass es eine künstliche Intelligenz wird. Und in diesem Atemzug auch den Begriff Clickworker, von denen habe ich ja gehört, die eigentlich dieses ganze System füttern. Was sind die Clickworker?
Also fangen wir vielleicht mal an mit dem Begriff der Intelligenz oder künstlichen Intelligenz. Also was man in dem Zusammenhang sagen oder erwähnen muss, das ist der sogenannte Turing-Test. Also Turing-Test läuft so ab, ich sitze vor einer Blackbox und weiß nicht, ob dahinter ein Mensch oder ein Computer ist. Und ich unterhalte mich mit dem Gegenüber. Wenn ich nicht hundertprozentig unterscheiden kann und sagen kann, das ist ein Mensch und das ist ein Computer, dann gilt der sogenannte Turing-Test als bestanden. Da ist, muss ich sagen, ChatGPT schon ziemlich dicht dran. Also wenn man das irgendeinem naiven Menschen zur Verfügung stellt, wird er es nicht richtig unterscheiden können. Die Clickworker, die tragen dafür Sorge, dass sozusagen beim Training des Modells die Sachen gerade gerückt werden. Das heißt, das Modell lernt selber die verschiedenen Begriffe, aber ein Mensch muss entscheiden, ob die Antworten, die das Modell aus dem Lernen auf einen bestimmten Prompt liefert, ob die korrekt sind. Und da sind wir bei den Clickworkern. Die sitzen in dritte Weltländern für einen Hungerlohn und klicken sich dann durch diese Antworten durch, was eine relativ kritische Geschichte ist, denn die kriegen nicht nur so nette Fragen wie, wann wurde Albert Einstein geboren, sondern die kriegen auch richtig brutale Geschichten zu lesen und zu sehen, sodass das extrem auch auf die Psyche dort schlägt. Also das ist wirklich sehr kritisch zu sehen, was dort abgeht, um diese Modelle zu trainieren.
Ja, da habe ich auch einen ganz interessanten Podcast drüber gehört. Das müsst ihr mal googeln, Podcast über Clickworker. Ich selbst habe darüber ein Kunstwerk erschaffen zur Art Muck München letzten Jahres. Ein Doppelwerk, wo ich auf diese Thematik Clickworker näher eingehe und das auch ein bisschen kritisch hinterleuchte. Kommen wir mal zurück. Wir sind ein Kunstpodcast und viele Künstler hören uns, aber auch viele kunstaffine Menschen. Viele Künstler haben vielleicht auch Angst jetzt vor der KI. Mit der Fragestellung, sind wir irgendwann überflüssig? Wir wollen mal die Schnittmenge von Kunst und künstlicher Intelligenz näher beleuchten. Rainer, welche Möglichkeiten eröffnet eine KI für Kreative?
Also ich würde sagen, die KI stellt den Kreativen ein zusätzliches Werkzeug zur Hand. Man ist nicht mehr darauf angewiesen, gewisse Techniken bis ins Detail zu erlernen, sondern man kann insofern sehr kreativ sein, indem man eigene Gedanken der KI näher bringt, indem man sinnvolle Prompts formuliert. Meines Erachtens brauchen Künstler keine Angst vor dieser neuen Technik zu haben, denn dieser kreative Schaffensprozess, der bleibt beim Menschen. Ich kann der KI nur meine Gedanken mitteilen und diese KI setzt die Gedanken in irgendeiner gewissen Form um. Ich kann aber als Mensch nach wie vor entscheiden, das ist für mich verwertbar, das ist Kunst, die ich weiterentwickeln kann. Oder das taugt für mich gar nichts. Ich würde auch nicht nur die bildgenerative KI ansprechen wollen, was zum Beispiel mit Journey wäre, sondern auch die textgenerative KI wie ChatGPT, die mir quasi Ideen für neue Kunstprojekte liefern könnte. Das wäre ein Ansatzpunkt, wo ich sagen würde, Leute, beschäftigt euch damit. Das gibt gute Sachen.
Ja, jetzt sind zwei Begriffe gefallen. Ich möchte einen aufgreifen für unsere Hörer, die noch nicht so KI-versiert sind. Erkläre einmal den Begriff Prompt. Die KI reagiert ja auf Prompts, sogenannte Eingabebefehle. Wir trainieren sie auf das Ergebnis, was wir haben wollen. Erklär unseren Hörern das noch einmal.
Also Prompt ist im Prinzip die Arbeitsanweisung für eine KI. Und es genügt nicht so im umgangssprachlichen Stil da irgendwas hinzuformulieren, sondern man muss schon gewisse Regeln berücksichtigen. Beispiel, ich komme ja aus der Schule, ich bin also hauptberuflich Lehrer. Und wenn ich meinen Schülern irgendwelche Aufgaben zum Training geben will, dann würde ich den Prompt so beginnen, dass ich sage, du bist jetzt Mathelehrer in Klasse 7. Und sollst mit den Schülern das Bruchrechnen noch einmal wiederholen. Erstelle mir da gewisse Aufgaben, so dass auch die schwächsten Schüler die Chance haben, mitzukommen mit den Lerninhalten. Das wäre im Prinzip so ein typischer Prompt. Das heißt, man muss sich Mühe geben, man muss eine Rolle dem System überweisen, man muss die Fragestellung korrekt formulieren und einen gewissen Kontext dazu liefern, dass die Aufgaben eben nicht zu schwer werden. Das ist ein Prompt, also so aufs Kurze gesagt.
Ja, gute Erklärung für die Hörer, die da noch nicht so visiert sind. Der zweite Begriff, der im Nebensatz gefallen ist, und da wollte ich auch mal näher mit dir drauf eingehen, das sind verschiedene Anwendungen, die neben ChatGPT ja jetzt zum Zuge kommen. Eine Anwendung ist unter anderem das Programm oder die KI mit Journey. Es gibt eine zweite, sehr bekannte, Dolly. Erklär uns einmal die Unterschiede vielleicht und was ist mit Journey überhaupt? Und warum ist es so wichtig für Künstler, Kreative? Ja.
Also Midjourney ist, wie ich bereits erwähnt habe, eine bildgenerative KI. Das heißt, durch meinen Prompt, durch meine Spracheingabe versuche ich gewisse Szenen zu beschreiben. Das Ganze läuft über ein sogenanntes Diffusion-Modell, ein Diffusionsmodell. Das kann man sich so vorstellen, als würde zunächst mal das Motiv, was ich entwickeln lasse, in so einer Art Wolke generiert werden. Und das Modell ist dann so trainiert worden, dass man versucht, Ähnlichkeiten zu Objekten, die in meinem Prompt sich befunden haben, herzustellen. Und das entwickelt sich, das Motiv entwickelt sich direkt vor meinen Augen. Midjourney ist ein bisschen kompliziert zu bedienen. Man braucht da einen sogenannten Discord-Account. Etwas einfacher geht's mit DALL-E. DALL-E hat mittlerweile Einzug gehalten in den Microsoft Copilot. Microsoft ist ein großer Geldgeber von OpenAI. OpenAI hat DALL-E entwickelt und hat sich natürlich diese Technik unter den Nagel gerissen. Funktioniert aber genauso. Also wenn ich eine KI beherrsche ich alle, wenn ich den entsprechenden Prompt dann eben finde, der mein Werk real werden lässt.
Genau, ChatGPT 4.0 ist ja die Spezialversion, da findet man auch schnell Zugang zu DALL-E. Midjourney, wie gesagt, muss man über Discord sich anmelden für, um das zu nutzen als Kreativer. Ich habe es selber schon ausprobiert. Wie können Künstler jetzt die KI nutzen, ohne ihre eigene Handschrift zu verlieren? Müssen Künstler jetzt Angst haben um ihr Handwerk, dass sie demnächst ersetzt werden durch die KI?
Nein, auf keinen Fall. Also ich sehe, wie ich schon erwähnt habe, das Ganze als so eine Art Ideengeber. Also wenn ich irgendwie eine bestimmte Szene realisieren will, würde ich erstmal in Midjourney einen Prompt reinwerfen und würde mal schauen, was für Objekte entwickelt die KI zu meinem Prompt. Und das, was ich dann bekommen habe, kann ich selber für eigene Arbeiten als Ideengeber verwenden. Also ich bin nicht gezwungen, das eins zu eins zu übernehmen, was diese KI dort liefert, sondern ich kann da selber alle möglichen eigenen Techniken dran ausprobieren, indem ich das Motiv nehme. Das Schöne ist ja, dass es wahrscheinlich noch, sage ich mal, kein Copyright auf diese Bilder gibt, die diese KI generiert. Das heißt also, die Motive, die ich dort versuche zu realisieren, die sind nicht urheberrechtsgeschützt. Das heißt, ich kann mir Ideen liefern lassen und brauche keine Angst zu haben, dass jemand anderes sagt, nee, Moment mal, das habe ich aber schon mal gemacht.
Ja. Ja, das ist das Thema Urheberrecht. Da wäre ich auf meinem nächsten Punkt jetzt drauf gekommen. Wie ist der Stand in Sachen Urheberrechte? Du hast es jetzt gerade angeteasert schon. Ich entwickle ein Werk in Midjourney. Bin ich jetzt der Urheber? Ist die KI der Urheber? Ich möchte ein Beispiel bringen, was unsere Hörer vielleicht nicht kennen. In den USA ist gerade eine Riesenklage am Laufen von der New York Times gegen OpenAI und Microsoft. Die New York Times klagt gerade, dass OpenAI gefüttert und trainiert wurde mit Millionen von Artikeln aus der New York Times. Das wäre das Urheberrecht der New York Times. Und sie klagt jetzt dagegen, dass OpenAI ja über ChatGPT ein Produkt auf den Markt bringt, dafür Geld bekommt. Und jetzt ist eine große Klage. Das als Hintergrund dafür, das wird eine Medienschlacht werden, das wird eine Gigantenschlacht werden. Alle erwarten jetzt dieses Urteil. Wie verhält es sich wirklich jetzt konkret, ohne dass wir beide juristisch vorgeschult sind und keine juristischen Empfehlungen hier ausgeben können, mit dem Urheberrecht? Wer hat es jetzt oder ist es gar nicht da?
Also momentan ist es so, und es gibt einige sehr gute Webinare vom Heise Verlag, die sich auch genau mit dem Thema beschäftigen. Die haben da den Justiziar, den Jörg Heidrich am Start, der sich da wirklich super auskennt. Es ist im Moment wirklich so, dass das Urheberrecht bei der KI liegt. Also eigentlich bei gar keinem, bei niemand. Jetzt nochmal zu diesem konkreten Fall. ChatGPT, ja, es stimmt, wurde trainiert mit Texten aus der New York Times. Meine Prognose diesbezüglich, das wird sich alles über Geld regeln. Also die werden dann Vergleich schließen und da werden Milliarden werden da fließen. Aber dann wird das heißen, okay, dann dürft ihr unsere Artikel als Trainingsmaterial verwenden. Kritischer ist es natürlich, wenn ich jetzt ein berühmter Künstler bin, sage ich mal einer der Neuzeit, Neo Rauch als Beispiel mal genommen, und dessen Material wird für das Training verwendet und er sagt jetzt, ich möchte das aber nicht, dass mein Material dafür verwendet wird. Dann kann er ein Opt-out machen und kann sagen, nee, also da ist deutlich von mir Material verwendet worden. Ich möchte, dass das aus ihrem ihrem Modell raus entfernt wird. Ich denke, da bestehen dann auch gute Chancen für den Künstler, gegen anzugehen.
Ja. Ja. Jetzt ist es so, wenn ich daran denke, ich habe mich selber in dieser KI-Blase bewegt und habe es jetzt bei einem Kunstwerk, wir haben ja ein gemeinsames Projekt vielleicht auch in Zukunft, da kommen wir später nochmal zu, ausprobiert. Ich habe eine bestimmte Kunstrichtung, die nenne ich 10 Terms Art, 10 Begriffe, ein Kunstwerk. Meine Kunden geben mir 10 persönliche Begriffe, das kann von Hunden, Geburtsdaten, Namen, Vornamen, Hochzeitstage sein. Und daraus kreiere ich dann in meinem Stil das Kunstwerk. Sie lassen sich am Ende überraschen. Ich setze da noch ein Easter Egg, also eine versteckte Botschaft ein. Und ich habe jetzt erstmals für so eine 10 Terms Art die KI eingebunden. Ich habe das Grundmodell ihr Begriffe gegeben. Sie hat mir da einen visuellen Vorschlag gemacht. Den fand ich ganz gut. Ich habe den genommen, jetzt aber gesprüht, gemalt, getaggt auf meine Art in Street Art, modernen Kunstbereich und habe das dann aber mit Elementen dann noch ergänzt. Da sehe ich die Zukunft, also die KI als Hilfe zu nehmen für solche ideenreichen Projekte.
Ja. Korrekt, völlig korrekt. Und wenn wir nochmal aufs Copyright da zurückkommen sollten, da sehe ich das Copyright natürlich komplett bei dir. Ja, also die Idee hast du vielleicht über die KI bekommen, die wurde aber so zusammengewürfelt und das, was du letztendlich umgesetzt hast, das ist dein eigenes Werk. Ja, also da liegt dann doch schon das Copyright drauf. Also insofern ist da kein Grund, irgendwie eine Panik zu haben, dass einer kommt und sagt, ach, das ist alles KI generiert, das kopiere ich mal, das ist eigentlich jetzt mein Werk oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich habe auch in deinem Buch gelesen, dass es ja sehr unwahrscheinlich ist, dass die KI zweimal die gleichen visuellen Vorschlag auf der Welt auswirft. Es ist ja nur eine Zusammenstückelung von Möglichkeiten. Ich habe im letzten Interview Professor Dr. Hüther dazu befragt, wie Kreativität im Gehirn entsteht und habe ihn speziell auch gefragt, ist denn die KI kreativ? Er hat mir das beneint und hat gesagt, die KI ist an sich überhaupt nicht kreativ. Sie stückelt nur unzählige Möglichkeiten zusammen. Das kann man noch nicht mit menschlicher Kreativität vergleichen.
Ja, würde ich hundertprozentig zustimmen, was die KI macht. Das ist so eine Art Würfelspiel. Also die würfelt sozusagen aus ihrem Lernpool irgendetwas aus. Also wenn man so will, ne, wenn man da mal den Faden etwas weiterspinnt, wenn es jetzt Menschen gibt, die an Gott glauben und die sagen, Gott hat das Universum erschaffen, der hat auch gewürfelt, mehr oder weniger. Der hat dann im Prinzip versucht, bestimmte Molekülketten zusammenzubringen und irgendwann klappt es dann mal, dass dann das Resultat kommt, was man gerne haben möchte. Also Kreativität würde ich der KI auch nicht, also in dem jetzigen Stand nicht zubilligen. Ja, das ist, im Prinzip sind das Würfelspiele, die da durchgeführt werden. Die aber für den Außenstehenden doch sehr beeindruckend sind. Das muss man nach wie vor sagen. Also das ist schon faszinierend, was da zustande kommt.
Ja, sehr faszinierend auch die Geschwindigkeit, wie sich das Ganze und diese Szene weiterentwickelt. Da kommen wir gleich zum späteren Zeitpunkt nochmal zu. Ich möchte nochmal eingehen, mehr für Künstler konkret werden. Wenn man das Beispiel als Prompt formuliert, sei kreativ und entwickle mir ein Werk in der Handschrift von Andy Warhol. Dann wird der Prompt oder die KI wird dir antworten, nein, das darf ich nicht. Andy Warhol ist eine geschützte Marke in dem Sinne und macht es nicht. Wenn ich aber formuliere, entwerfe mir ein Werk, was Pop-Art-Elemente enthält, so, dann komme ich so einem Andy Warhol-Werk schon ziemlich nah und dann führt es das aus.
Also ist nicht ganz korrekt. Also man kann tatsächlich mit diesen Künstlernamen arbeiten. Es gibt da eine bestimmte Seite, die nennt sich midlibrary.io und da sind alle Künstler gelistet, die sozusagen ins Trainingsmodell reingekommen sind. Also das wird funktionieren, wenn ich sage, mach mir mal hier eine Collage von Andy Warhol ohne Probleme. Aber wir übersetzen gerade das ChatGPT-Buch für den amerikanischen Markt und da sind die Leute wesentlich sensibler. Und in der Tat habe ich es da auch so gemacht, dass ich nicht direkt Künstler angesprochen habe bei meinen Modellen, die ich da generiert habe. Also das Andy Warhol-Beispiel habe ich rausgelassen, weil ich da einfach auch ein bisschen Panik habe, dass dann gleich gegen geklagt wird. Ne? Und da würde ich es genauso machen, wie du es beschrieben hast. Mach mir mal da so eine Pop-Art-Geschichte draus. Ne? Also gegen den Stil kann man nichts sagen. Ne? Das ist da.
Ja, das ist auch ziemlich gelungen gewesen, muss ich sagen, den Vorschlag, den mir die KI da gemacht hat. Kommen wir zurück zu deinem Buch. Du hast es gerade erwähnt, das wird jetzt, glaube ich, ins Amerikanische übersetzt und ist so ein Renner geworden hier in Deutschland auch, dass es für den amerikanischen Markt jetzt interessant wird. Wie ist da der Stand im Moment?
Ja, ich bin halb durch. Vielleicht plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, über was für Zeiträume wir bei solchen Projekten sprechen. Also normalerweise ist es bei mir so, wenn ich ein Buchprojekt mache, ich setze mir immer eine gewisse Limit, dass ich sage, ich muss 3 Seiten am Tag schaffen. Und bei diesem Buch ist es so, wenn ich die Übersetzung mache, ich schiebe das deutsche Manuskript, schiebe ich in eine KI rein, DeepL, das ist das Top-Übersetzungsprogramm, da kommt schon mal das Rohmanuskript raus und dann passe ich alle Beispiele auf den amerikanischen Markt an, so dass ich jetzt innerhalb von einem Monat quasi das halbe Buch, also das ganze Buch sind 360 Seiten, schon komplett übersetzt habe. Das war die eine Geschichte, die faszinierend war. Dann verlangt der amerikanische Markt, dass alle Abbildungen, die man in das Buch reinbringt, für Sehbehinderte untertitelt werden. Auch dafür habe ich eine KI genommen. Das habe ich mit ChatGPT und einem eigens programmierten GPT gemacht. Ich ziehe das Bild, den Screenshot in die KI rein und die KI analysiert das Bild nach seinen Elementen und macht mir dann Text drunter. Also ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich sonst hätte gebraucht, um dieses Projekt umzusetzen. Also man steigert seine Produktivität unglaublich. Also man muss das im Prinzip als so eine Art Exoskelett für Kreative sehen. Also ich bin total begeistert, was damit möglich ist. Ne?
Ja, das wäre ein Stichpunkt, wo wir gleich nochmal drauf zukommen. Gerade für Künstler, die im Eigenmarketing sind, wie viel Zeit sie sparen können und wie viele Möglichkeiten sie mit der KI letztendlich haben, das in ganz kurzer Zeit umzusetzen und damit auch ihre Bekanntheit zu steigern. Ich möchte mal auf dein Buch zurückkommen. Ich fand eine Seite sehr interessant, die Seite 143 in dem Buch, wer es nachlesen möchte. Da geht es um den Sony World Award 2023. Da ist ein KI-generiertes Foto zu sehen von dem Berliner Fotografen Boris Elgassen. Und der hat das Ganze Promptografie genannt. Und das ist halt mit einer KI generiert worden und hat diesen Sony World Award 2023 gewonnen, obwohl es nicht händisch fotografiert ist. Man muss dazu sagen, es hat sehr viel negative Kritik darauf gegeben, Bashing gegeben, aber er hat diesen Preis auch nicht angenommen. Es war, glaube ich, hoch dotiert und es gab auch eine Fotoausrüstung, die hat er, genau, glaube ich, dann weitergegeben. Was hat es damit auf sich? Ich fand sensationell, dieses Foto.
Ja, der hat das im Prinzip, hat er das in diesen Wettbewerb quasi reingemogelt. Ne? Das sind also zwei Frauen, man könnte sagen, das ist so irgendwie aus den 20er Jahren in so einem alten Fotostil gemacht. Ich habe Kontakt zu Boris Elgassen gehabt. Es ging darum, dass ich ihn gebeten habe, dieses Bild auch für den amerikanischen Markt freizugeben. Da braucht man also ein explizites Go von ihm. Das hat er sehr gerne gemacht. Ich finde das Experiment einfach faszinierend. Das lotet schon mal so ein bisschen aus, in welche Richtung dieser Zug gehen kann. Also die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was können wir überhaupt noch glauben in Zukunft? Welche Bilder sind real? Also Stichwort Wahlkämpfe, die wir jetzt allenthalben vor uns haben. Können wir das alles glauben, was uns da so präsentiert wird? Und da wird's dann kritisch. Also die großen Kamerahersteller, Nikon, Sony und so weiter, die wollen jetzt ihre Originalbilder mit Watermarks versehen, so dass man zumindest sicher sein kann, was ist ein Originalbild. Dann sehe ich dieses Watermark drin. Ich kann aber nie sagen, das Bild ist jetzt nicht von einer KI erstellt. Also das wird schwierig. Ne? Da
irgendwie das wäre schon wieder ein Pro-Argument für Künstler, die mit Farben wirklich malen, weil letztendlich sieht man da das Kunstwerk, was ja von Hand auch geschaffen wird, in dem Moment mit Öl, mit Acrylfarben etc. pp. Das wäre dann wieder ein handmade von einem richtigen Künstler. Kommen wir nochmal zum zweiten Aspekt. Wir haben beleuchtet, dass die KI den Künstler in seiner kreativen Schaffensphase unterstützen kann, helfen kann. Letztendlich ist er aber der das Menschliche reinbringt, was letztendlich auch ein Kunstwerk ausmachen sollte, dieser menschliche Aspekt, kreative Aspekt. Wie gesagt, Dr. Hüther sagt letztendlich, Kreativität kommt vom Menschen und nicht von der Maschine bislang. Es ist nur eine Zusammensetzung von Möglichkeiten. Kommen wir nochmal zum anderen Aspekt. Ich bin Künstler im Eigenmarketing. Da fallen viele Sachen an. Ich bin Host eines eigenen Kunstpodcasts. Marketing. Und ich habe gemerkt jetzt in dem letzten halben Jahr, Dreivierteljahr, wie extrem mir die KI dort Aufgaben abnimmt und das Ganze Entstehen von Berichten, von anderen Dingen erleichtert. Wie kann da ein Künstler Unterstützung finden?
Also fangen wir mal mit einem der wichtigsten Punkte an. Du hast sicherlich du hast eine eigene Website. Da ist ja das Stichwort SEO, ne? Search Engine Optimization. Und da ist die KI einfach vorne. Ne? Also bevor ich mir jetzt lang und breit überlege, wie muss ich meine Texte formulieren, dass ich auch gefunden werde, übergebe ich dem Job quasi einer KI. Es gibt da also spezialisierte Systeme. Man muss nicht immer nur ChatGPT nehmen, die direkt auf SEO optimiert sind. Und da werfe ich einfach mal ein paar Brocken, ein paar Stichworte rein und dann erstellt er mir da komplett die Texte für meine Websites, ne? Prospekte, Kataloge, die ich für irgendwelche Vernissagen brauche, die kann ich auch mit einer KI generieren lassen. Wichtig ist, dass man immer so seinen eigenen Stil dabei bewahrt. Und da habe ich, wie bereits erwähnt, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem DeepL-System. Also es gibt jetzt nicht nur diesen DeepL-Translator, der mir das Manuskript mit übersetzt hat, sondern es gibt auch DeepL-Write. Da füttere ich meine Texte rein und die werden verbessert. Und zwar so verbessert, dass sie nicht komplett auf den Kopf geworfen werden, sondern mein eigener Stil bleibt noch. Und das finde ich super wichtig, also dass die Leute mich noch erkennen in dem, was ich mache. Aber es erleichtert mir die Arbeit. Ich kann ein bisschen flapsiger formulieren und das wird dann sozusagen ein bisschen hingebogen. Ne? Das finde ich schon genial. Also
Ja,
das sind solche Sachen.
also diese Programme sind mittlerweile so weit, dass sie deine eigene Handschrift erkennen und auch beibehalten. Das finde ich auch sehr spannend. Man kann sie ja im Prompt schon füttern, wie sie auch die Leser ansprechen sollen, per Du, per Sie, und kann ihnen schon Vorgaben machen. Bei mir ist es jetzt auch so, wenn wir mal in die Praxis gehen, wir sind ja Host eines eigenen Podcasts und auch hier ist die Entwicklung, hat Einzug gefunden. Riverside FM ist ein professionelles Studio, gerade für Podcaster. Auch da ist die KI schon eingebunden. Die Aufnahmen wie heute, was wir beide machen, das wird in wenigen Minuten nach der Fertigstellung transkribiert. Die Transkription kann ich mir runterziehen, kann mir gleich die drei Learnings aus unserem Interview herausziehen lassen, kann ein Instagram-Content daraus schaffen, kann ein Newsletter daraus formulieren lassen und das binnen weniger Minuten, wofür ich vielleicht vorher eine Dreiviertelstunde, Stunde gebraucht habe. Also unheimliche Zeitersparnis.
Was ich dennoch wichtig finde, dass man selber dann als Autor im Nachhinein nochmal drüber geht, ne? Also ich würde es nicht hundertprozentig der KI immer überantworten, sondern man guckt sich das nochmal an, was hat der draus gemacht und trifft das sozusagen mein Stil wieder. Das mache ich eigentlich auch immer. Aber man kann sagen, ich sag mal, zu 80, 85% ist das super, was rauskommt. Also da kann man nicht anders
Also
sagen.
wir überarbeiten sämtliche Texte, die die KI uns vorschlägt. Wir nehmen es nur als Vorschlag. Also wir nehmen es als Vorschlag, wollen unseren eigenen Stil da auch noch mit reinbringen und verbessern diese Texte immer wieder, weil sie dann noch nicht das genau treffen, den Punkt, den wir irgendwo den Hörern oder auch den Lesern mitgeben wollen. Rainer, lass uns mal einen kleinen Ausblick geben. Wenn wir jetzt gucken, die KI ist exponentiell unterwegs. Es ist eine Entwicklung, die rasant geht. Ich weiß noch vor einem halben Jahr, ich war noch nicht bei der Bezahlversion, da hatte ich schon ein Experteninterview, da sind schon Ausblicke gegeben worden, die haben wir schon längst erreicht und wieder überholt. Und das ist ein halbes Jahr her. Es geht ja sehr, wie die Pandemie in eine Entwicklung, die kaum nachvollziehbar ist. Wenn du es jetzt siehst, die aktuelle Entwicklung, du hast mir im Vorgespräch gerade auch schon Beispiel genannt. Was können wir in einem halben Jahr gerade für Künstler und Kreativität, Bildentstehung da erwarten?
Also ich hatte dir das Beispiel genannt, was jetzt in aller Munde ist, ist ein Ableger von OpenAI, der nennt sich Sora, Sora geschrieben. Das ist eine videogenerierende KI. Da gebe ich so ein paar Stichworte ein. Also die Beispiele sind auch nachvollziehbar oder ersichtlich auf der OpenAI-Homepage. Ich sage zum Beispiel, eine junge Dame läuft durch Tokio in der Nacht, es regnet. Mach mir da mal ein Video draus. Und also das Ergebnis ist faszinierend. Das ist jetzt in aller Munde. Also die KI wird nicht nur von den stillen Bildern profitieren, also dass zum Beispiel mit Journey normale stille Bilder erzeugt, sondern wir werden auch Videos sehen, die also von der Realität kaum zu unterscheiden sind. Das hakt im Moment noch so ein bisschen. Also was haben Sie da für ein Beispiel gebracht? Irgendwie ein Ritt auf einem Glücksdrachen und der Glücksdrache fliegt aber rückwärts. Also das ist noch nicht so optimal. Aber wenn ich mir anschaue, welche Fortschritte mit Journey innerhalb von, sagen wir, anderthalb Jahren gemacht hat, wenn man so die Generationen sieht, die Werke sieht, die vor anderthalb Jahren erzeugt wurden und jetzt die aktuelle Version 6 sieht. Das ist unglaublich, also was da für eine Entwicklung stattgefunden hat. Und da werden wir noch einiges in der Richtung sehen und erleben. Also ich denke mal, das geht jetzt in den Bereich Multimedia, dass dann auch Leute ihre Filme nur durch Zuruf generieren. Das wird TikTok, Instagram wird alles überschwemmt werden von solchen Kreationen, meine Meinung.
Wahnsinn, welche Ausblicke da entstehen, was uns da alles noch erwartet. Es wird ein spannender Weg sein, eine Heldenreise. Ich habe mich dazu entschieden, als Künstler mit der KI zu arbeiten, nicht gegen die KI zu arbeiten, dass die Vorteile zu nutzen, mich dagegen aber auch nicht zu sperren. Aber immer auch kritisch zu bleiben, auch mit Blick auf die Clickworker, auch mit dem Blick, dass bei jeder Anfrage bis zu einem halben Liter Wasser irgendwo da verbraucht werden. Wenn man allein an die Kühlung der Rechner denkt, das darf man nicht aus dem Auge verlieren im Bio, unsere Umwelt. Lass uns noch mal zum Schluss dazu kommen. Wir haben uns ja auch über dieses Buch kennengelernt, ausgetauscht. Wir haben uns jetzt wirklich intensiv kennengelernt auch. Und wir haben ja im Hintergrund, wir wollen noch nicht zu viel verraten, vielleicht auch noch ein gemeinsames Projekt, wo ich als Künstler, der kunstschaffend ist, mit eingebunden werde als Beispiel, wie man als Künstler trotzdem seine Handschrift bewahrt, aber die KI mit einbinden kann. Dieses Projekt finde ich ganz spannend. Gib uns mal einen Ausblick, was planst du als nächstes? Du hast eine Veröffentlichung, die du planst.
Genau. Also das ist quasi vom Verlag schon abgesegnet. Wir werden ein bisschen tiefer einsteigen in euer Milieu, also in die künstlerische Szene. Ich möchte gerne nochmal so ein ähnliches Buch mit Fokus auf Midjourney schreiben. Also im ChatGPT-Buch, da haben wir ja schon ein Kapitel über Midjourney verfasst. Und das, was ich jetzt in der letzten Zeit erlebt und erfahren habe, ist so intensiv und so begeisternd, dass ich da tiefer einsteigen möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Kunst. Ich bin bloß handwerklich ein kompletter Idiot. Also ich kann die Techniken einfach nicht. Ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen. Das Einzige, was ich beherrsche, kann einigermaßen gut quatschen, ne? Und wenn ich also Prompts formulieren kann und da kommen Werke bei raus, da bin ich begeistert. Und das wäre so mein Ding. Also ich möchte den Menschen nahe bringen. Ich möchte jedem Menschen zeigen, du kannst Kunst. Du hast irgendwelche Vorstellungen in deinem Kopf und du kannst mit diesen Vorstellungen, kannst du auch eigene Kunstwerke erschaffen. Und das möchte ich im Prinzip umsetzen. Auch ähnlich praxisorientiert, wie ich es gerade mit dem ChatGPT-Buch gemacht habe, dass wir dann einige Projekte dann da gemeinsam durchziehen. Und ja. Würde auch gerne mit dir da ein bisschen in Kontakt bleiben und was machen in der Richtung.
Genau, das war unsere Schnittmenge, die wir schnell erkannt haben, dass wir ja irgendwo, was beide Seiten auch mit unserem Podcast, die Kunst den Mainstream näher bringen wollen, du auch als nicht Kunstausführender, aber mit auch künstlerischen Ideen, die KI bedienst. Und da werden wir eine schöne ein, zwei Projekte starten, die wir jetzt noch nicht verraten. Ich freue mich da sehr drauf. Wir sind da schon sehr konkret geworden auch. Ich muss nochmal dazu sagen, ich bekomme jetzt keine Werbung irgendwie vom Rheinwerk Verlag oder von dir irgendwo hier Werbeeinnahmen. Ich bin eigentlich wirklich als Leser von diesem Buch ChatGPT und Co. überzeugt. Ich habe es hier vor mir liegen. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, ganz viele Spicker, wo ich nachblättere und konkret aber auch in die Übung reingehe und habe ganz, ganz viel gelernt. Ich danke dir für dieses Buch, Rainer. Es ist wirklich toll geworden. Und freue mich, dass es auf dem amerikanischen Markt da auch so Anklang findet. Zu guter Letzt stellen wir unseren Experten immer eine Frage, die einfach klingt, aber nicht einfach zu beantworten ist. Ich möchte sie dir auch stellen. Was ist gute Kunst?
Gute Kunst ist für mich ein Objekt oder ein Bild, vor dem ich stehe und dass meine Gedanken in eine komplett neue, unbekannte Richtung führt, die ich so noch nicht erlebt habe. Also ich bin ein großer Fan von den modernen Künstlern. Ich bin gerne mal, wenn ich schon da bin, in Paris im Centre Pompidou, im Museum der modernen Kunst. Jetzt neu gibt's auch ein ausgelagertes Centre Pompidou in Metz. Und ich bin total beeindruckt, wenn ich neue Ideen dort kennenlerne. Das ist für mich gute Kunst, die sozusagen mein Denken in eine andere Richtung reinbringt, wo ich drüber nachdenken muss. Das ist für mich gute Kunst, ja.
Ja, in eine Richtung durfte ich dich auch schon zum Nachdenken bringen. Deine Frage war einmal im Kontakt mit mir, was ist Tape Art? Das durfte ich dir dann näher bringen, genau diese Sache mit Tape-Bändern Kunst zu machen, eine spezielle Kunstform. Da bin ich jetzt ein Experte auch drin. Ja, ich bedanke mich für diese tollen Einsichten. Es wird weitergehen, unser Weg. Wir haben ein Projekt, was wir angehen. Du noch mehr als ich, aber ich werde da eingebunden sein als ja aktiver Künstler, als ausführender Künstler mit meinen Ideen, mit meinen Vorschlägen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und wir werden sicherlich auch eine zweite Ausgabe nochmal zu diesem Thema und zu den Ergebnissen unseres Projektes dann machen. Rainer, ich bedanke mich bei dir, freue mich, dass wir uns kennengelernt haben über dieses Buch. Da freue ich mich am meisten drüber. Die letzten Worte gehören wie immer unserem Gast und die gehören dann dir.
Ja, also recht vielen Dank, dass du mir hier so eine kleine Bühne mal gegeben hast. Ich möchte allen Künstlern, die da draußen sitzen, möchte ich einfach die Angst vor diesen neuen Möglichkeiten nehmen. Geht da irgendwie mit offenem Herzen drauf zu. Es ist eine Chance im Prinzip, neue Sachen durchzuführen. Seht es nicht als Bedrohung an. Im Umgang mit ChatGPT habe ich mal einen Spruch gehört, den finde ich eigentlich nicht schlecht. Nicht die KI wird dir den Job wegnehmen, sondern Leute, die besser mit der KI umgehen können als du. Ja, und vielleicht wäre das mal so ein Ansatzpunkt. Also geht offenen Herzens mal drauf los, testet mal so ein paar Prompts aus und lasst euch überraschen und entwickelt neue Ideen, die ihr dann selber handwerklich auch umsetzen könnt. Das wäre mein Schlusswort dazu.
Ja, und wir können uns vielleicht können wir euch dann auch in einem der nächsten Bücher von Rainer diese Angst dann zusammen noch mal etwas nehmen und ihr findet Inspiration in diesem Buch. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, dass ihr uns auch heute wieder bis zum Ende zugehört habt. Das Thema KI wird uns sicherlich auch in den nächsten Ausgaben für Künstler beschäftigen. Ich bedanke mich bei Dr. Rainer Hattenhauer, nochmals für seine Expertise im Bereich KI und Kunst. Und freue mich auf eine der nächsten Ausgaben. Bis dahin, euer Mino.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.